Willkommen zu unserem Podcast im Rahmen des Kurses Designtheorie 2. Heute sprechen wir über Design und Community, Raum und Handlung. Unser Gast ist Helge Steinmann, besser bekannt als Bomber. Er ist einer der Wegbereiter der deutschen Graffiti-Szene und heute als Künstler, Designer und Unternehmer im urbanen Raum aktiv. Gemeinsam wollen wir herausfinden, wie wird aus illegalem Graffiti professionelles Design? Wie verändert sich Raum durch Handlung? Und welchen Einfluss hat die Community dabei? Zu Beginn habe ich direkt eine Frage an dich, die mich als HFG-Student persönlich interessiert. Hast du oder hattest du früher Connections zu der HFG Offenbach und kennst du von dort Künstler oder Designer, die einen ähnlichen Werdegang haben wie du?
Ja, ich hatte früh Kontakt zur HFG. Ich selber habe mich damals sogar da beworben, wurde aber ohne Abitur abgelehnt, wurde dann aber an der FH in Darmstadt angenommen und habe dort Kommunikationsdesign studiert. Wen ich von der HFG kenne, ist zum Beispiel den Eike König, mit dem ich zum Beispiel bei Logic Records während dem Hauptpraktikum gearbeitet hatte. Das war 1993. Und dann hat der Hendorg zum Beispiel, der hat da noch, soweit ich weiß, damals Diplom gemacht nach keine Ahnung wie viel tausend Semestern. Dann war ein Kumpel von mir da, der auch früher gesprüht hat, der Jens Jansen, aber ich glaube, der war nur Gaststudent oder sowas. Und mein erster Azubi, der Jan Trinkaus, der war auch an der HFG, der müsste jetzt dieses Jahr fertig sein. Also ich habe eine enge Verbindung zur HFG, wenn ich auch sozusagen mit der HFG eigentlich großartig nichts zu tun habe. Ich weiß, dass der Heiner Blum das Thema bespielt jetzt, was ich auch bespiele, Kunst im urbanen Raum sozusagen oder Gestaltung im urbanen Raum und jetzt eine Ausstellung in der Walzmühle hat. Ich komme aber aus dem Bereich, wo es nicht um geschützte Räume geht, sondern wo es um Gestaltung im öffentlichen und privaten Raum geht. Und davon lebe ich auch. Also ich lebe jetzt seit langer Zeit von der Arbeit mit der Farbsprühdose oder mit der Fassadenfarbe in und outdoor. Und da spielt es eigentlich, der Untergrund spielt eigentlich fast gar keine Rolle. Gestartet habe ich aber als wilder Graffiti-Künstler, also als Style-Writer. Habe mir da auch sehr früh einen Namen erarbeitet, war einer der ersten in Frankfurt, der das ja, sehr progressiv vollzog, sage ich mal. Also auch mit sehr viel Tagging, sehr viel Bombing. Später dann vorrangig halt auch bekannt über meine Characters, das heißt figurative Objekte auf fahrenden Objekten, zum Beispiel Zügen oder Bussen und so weiter. Da habe ich mir einen Namen erarbeitet und habe dann ganz früh 1995 noch mit zwei anderen Mitstreitern die weltweit erste Agentur gegründet, die Graffiti an die Industrie vermittelt hat. Ich habe am Anfang Sprühdosen geklaut und auch die Aufsätze experimentell mir selber erarbeitet und habe dann irgendwann gesagt, ich will die ganze Zeit nicht Racking vollziehen. Racking ist das, was wir in der Szene als Klauen bezeichnen. Das heißt, du besorgst einfach eine Menge Material in Baumärkten und wo auch immer, um es dann halt einfach nachts wild zu verarbeiten. Und habe dann ganz früh angefangen, für die Industrie zu arbeiten. Und auch für Konzerne und habe mich einfach angeboten, habe gesagt, okay, ihr wollt jung, hip und cool sein, okay, Graffiti ist genau das Image, ja. Und so kam das eine zum anderen und irgendwann hat das halt einfach ja, meinen Beruf definiert, weil es ist im Grunde genommen auch nur Gestaltung. Ne? Zwar ist es, wenn das wild passiert, eine Gestaltung, die keiner will oder halt eben nur die Urheber sozusagen, weil das nur szeneintern funktioniert. Aber das hat ja trotzdem einen Eindruck, es schafft Impact auch für die Leute sozusagen, die mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Und Style Writing ist ja eine Bewegung, wo sozusagen der öffentliche und private Raum als Leinwand für dein Artwork genutzt wird. Und trotz allem sehen das viele andere Menschen ja auch, die damit unter Umständen nichts anfangen können. Ne? Und darüber habe ich ganz früh versucht aufzuklären auch. Und wir haben einen Verein gegründet, unter anderem mit dem Hendorg 2004, der hieß Einwandfrei. und haben versucht, Leuten zu erklären, was da hinter diesen ganzen Schriftzügen und so weiter, hinter dieser Bewegung steht. Ja, mit dem Ergebnis, dass dann das Finanzamt Hofheim dem die Gemeinnützigkeit entzogen hat, über 20 DIN A4 Seiten, warum Graffiti keine Kunst sei und deswegen auch nicht gemeinnützig sei. Also man hat genügend Gegenwind, ich habe genügend Gegenwind, habe ich immer noch. Klar, da herrscht natürlich ein riesen Klischeeraum. Aber ja, geht ja auch um Community. Ganz wichtiger Punkt, ne? Also ganz klar, Graffiti-Künstler agieren meistens nicht allein. Ich arbeite mittlerweile fast nur noch allein. Aber da ist es ja businesstechnisch, das ist ein anderes Thema. Wenn man als Freikünstler agieren will, dann ja, möchte ich einfach auch meine Stilistik durchdrücken und nicht einfach immer eine verwässerte Auftragsarbeit haben mit mehreren Leuten. Und deswegen mache ich sehr viel oder agiere ich sehr viel alleine. Wohingegen, wenn du jetzt wild agierst im öffentlichen oder privaten Raum, dann ist das meistens ja gut geplant und man ist mit zwei, drei, vier, fünf Leuten unterwegs. Das ist eine, ja, schon eine Kooperative sozusagen.
Ja, in dem Kontext würde mich interessieren, Graffiti ist ja immer ein Eingriff in den Raum. Wie verstehst du den Raum in deiner Arbeit?
Ganz wichtiger Punkt, ja, A ist Graffiti ein Oberbegriff für unfassbar viel Zeug, was im öffentlichen, privaten Raum stattfindet. Also auch Polit-Graffitis oder Schmiererei im Allgemeinen, wenn jetzt zum Beispiel, ja, ich habe zum Beispiel mit 6 Jahren angefangen, Knollennasenmenschen mit Pinsel auf die Garage meiner Oma zu malen. Ne? All das ist Graffiti. Ne? Also das ist einfach ein riesen Oberbegriff für das, was draußen stattfindet. Dazu gehört halt eben auch das Style-Writing. Ne? Das ist diese amerikanische Variante des Graffitis, des modernen Graffitis mit der Farbsprühdose und mit dem Marker. Und dazu gehört auch Schablonen-Graffiti, ne? Stencil-Art sozusagen. Das, was Banksy vollzieht, Stencil, ne? Sagen wir dazu. All das wird unter diesem Oberbegriff zusammengefasst. Und für mich gibt es tatsächlich diese Einteilung des Raums gar nicht. Ne? Also es heißt ja immer, okay, das ist Privatraum, das ist öffentlicher Raum. Tatsächlich ist die Erde nur ein Raum. Deswegen habe ich auch bei mir als LinkedIn-Profil All is One stehen. Das heißt, alles ist eins. Ne? Also wir sind, das, was wir erleben, ist ja eine rechtliche Einteilung von Orten. Ne? Die es in der Natur teilweise gar nicht so gibt. Das sind also alles erfundene Ordnungen und Konstrukte, die wir uns als Menschen geschaffen haben, aber faktisch gesehen existieren die gar nicht.
Da würde mich nochmal interessieren, ob es für dich einen Unterschied zwischen Raumgestaltung als Designer und Raumaneignung als Tagger gibt.
Ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil Marke kommt ja von dem Wort markieren. Ne? Und wenn du als Urheber etwas markierst, dann ist das der Urbegriff der Marke sozusagen. Und viele haben damit ja ein Problem, wenn irgendwo wild etwas aufgesprüht wird. Also du hast ein Tagging auf einem Haus oder ein Bombing auf einem Haus. Und es berührt ja dann den Eigentumsgedanken. Ne? Und der Eigentumsgedanke ist natürlich der größte Gedanke, die größte Erfindung, die der Mensch hier vollzogen hat, ist das Eigentum. Ja, weil etwas eigen zu eigen haben, ja, ich meine, Tiere haben ihr Revier markiert. Ne? Wir markieren halt eben auch unseren Räumen sozusagen oder die Räume, die wir entdecken damit. Und das ist auch eine Orientierungshilfe für viele. Ne? Deswegen, klar, viele Hausbesitzer ärgert das. Ich lebe natürlich zu einem Teil davon, dass Hausbesitzer auf mich zukommen und sagen, okay, wir haben hier schon wieder Tagging und Bombing drauf und hätten gerne etwas als Prävention obendrauf gesprüht, dass das halt eben safe ist. Ne? Da geht es halt auch nur um Eigentum. Ne? Und Eigentum, wie gesagt, das ist. Ja, ich komme aus der philosophischen Ecke meiner Meinung nach und für mich gibt es eigentlich nur einen Raum. Ne, klar, dass ich kein Problem hätte, wenn jetzt mein Haus besprüht wäre. Ne? Also warum auch nicht? Und das rührt halt einfach am kulturellen Ursprung sozusagen, den wir alle haben, weil das auch ein Kommunikationsmedium ist. Ne? Der öffentliche Raum ist der älteste die älteste Kommunikationsebene, die es eigentlich gibt. Ne, früher gab es keine Bücher, es gab kein Papier und trotzdem haben die Leute kommuniziert. Und wahrscheinlich sind diese Höhlenmalereien, die wir heute auch als Graffiti bezeichnen, einfach auch Kommunikationsstrukturen aus einer Zeit, die vor dem Alphabet war. Und bei den Workshops versuche ich immer zu erklären, woher das Alphabet kommt, weil das Alphabet im Grunde genommen vorher Bilder waren. Also zuerst war das Bild, dann kam der Buchstabe und dann erst das Wort sozusagen. Wahrscheinlich gab es erst Worte, aber es gab keine bildnerische Darstellung. Oder man hat einfach ein Bild als Wort definiert. So wie in China auch noch, wo du sozusagen ja, für jedes Zeichen sozusagen ein Bild hast.
Genau,
Ja.
an sich ist das Alphabet ja auch ein Piktogramm, was man erst erlernen muss.
Exakt, genau. Genau, es ist auch eine kodierte Kommunikation und im Grunde genommen, das Aleph war ja ein Kuhkopf. Es ist einfach nur umgedreht worden und ist dann zum A. Aber im Grunde genommen steht hinter jedem Buchstaben ein Bild. Ganz klar.
Da würde ich jetzt zum dritten Punkt überleiten, und zwar zur Community und Szene. Da hätte ich eine interessante Frage für dich, und zwar, wie wichtig war die Graffiti-Community für deinen Werdegang?
Ja, schon wichtig, ne? Also damals letztendlich, wie ich angefangen habe, war das ja alles sehr überschaubar, ne? Also das waren wenige Menschen in Deutschland, die das Thema bespielt haben und die sich alle untereinander kannten, ne? Und ich habe zuerst war das ein Sprüher aus Mainz, genau, der Nier, der Daniel, mit dem ich über den öffentlichen Raum kommuniziert hatte, und zwar über Wände. Wir haben uns geschrieben auf Wänden und haben uns auch verabredet über Wände. Und zwar über Wartehäuschen an der S-Bahn. Und dann haben wir uns kennengelernt und getroffen. Und darüber habe ich dann Double D kennengelernt aus Offenbach, so ein DJ, der auch sprüht, der länger sprüht auch als ich. Also der hat damals schon sehr viel gesprüht mit seinem Kollegen, dem Jack. Und dann bin ich weiter vermittelt worden nach Mannheim zum Gizmo. Und dann wurde ich in die ersten Crews aufgenommen. Und dann hat sich da so ein kleiner Kosmos eröffnet. Eben diese Community, die halt eben immer noch existiert und auch tatsächlich vor dem Internet schon funktioniert hat und tatsächlich immer noch funktioniert.
Da hätte ich noch eine weitere Frage, die mich interessieren würde. In dem Kontext, gibt es heute noch diesen starken Zusammenhalt in der Szene?
Da kann ich nur persönlich sagen, meiner Meinung nach nicht. Also es gibt diesen Zusammenhalt bei den gewachsenen Strukturen, die halt eben schon vor Internetzeit fungiert haben und funktioniert haben. Die gibt es definitiv noch. Aber das ist ja durch das Internet so groß geworden und auch, du kannst gar nicht mehr sehen, wer eine Innovation gebracht hat, weil eine Innovation zeitgleich überall weltweit kommuniziert wird. Und das war früher nicht so. In Zeiten vor dem Internet wusste man, okay, der und der hat folgende Stilistik erfunden. Du konntest den Urheber ausmachen. Das ist heute unmöglich.
Ja, das stimmt.
Ja, weil wenn ich irgendwas veröffentliche, was eine tolle Idee ist, dann spricht sich das innerhalb von Sekunden oder Minuten weltweit herum und alle machen es auf einmal. Deswegen gibt es solche seltsamen Auswüchse wie Banksy. Das kann natürlich, daran siehst du ja, dass die Story nicht stimmen kann. Ja, weil das ist einfach, das ist ein Medienhype, das sind Märchen, die Pädagogen ihren Kindern erzählen, ne? Weil das einfach um eine allgemeingültige Ästhetik geht und es ist Pädagogik pur, weil es soll Eingriff in die Szene vornehmen und soll ja, das Stylewriting sozusagen diskreditieren. Also das, was Stylewriting früher war, war das Graffiti-Begriff. Heute, wenn heißt es Graffiti ist Banksy. Also mach doch schöne Sachen, heißt immer, mach doch irgendwas Allgemeinverständliches, wohingegen Stylewriting wird als Schmiererei anerkannt oder akzeptiert. Und dabei ist das die eigentliche Kunst hinter dem Ganzen. Also das ist die eigene persönliche Ästhetik, die eigentliche Form, die persönliche Formierung der Schrift ist die eigentliche Kunst hinter dem Ganzen. Und das, was aber massenmedial dargestellt wird, ist popkultureller Scheiß. Das ist Banksy. Ja, und das wird aber als Vorbild gehypt. Ja, aber das ist einfach nur banale Darstellung von irgendeinem Scheiß. Das ist sozialkritische Ästhetik. Das kann jedes Kind. Ja, aber eine wirkliche eigene Ästhetik der Buchstaben, das ist was komplett anderes.
Da hätte ich noch eine Frage, die mich interessieren würde. Banksy ist ja gegen den Kapitalismus. Und trotzdem kommerzialisiert er seine Werke, verkauft er im Internet zum Beispiel Drucke oder versteigert seine Werke. Und da frage ich mich, wie das ineinander hergeht.
Soweit ich weiß, macht er das selber nicht, sondern er hat ja, Copyright is for losers. Er hat ja seine Arbeiten freigegeben und hat gesagt, das kann jeder nutzen. Ne, deswegen, das ist ja nochmal, das potenziert das Ganze ja nochmal in so eine abstraktere Variante. Ne? Na klar ist das, was wir da auch vollziehen, eine Kapitalismuskritik, weil ein endloses Wachstum kann es natürlich nicht geben. Wo soll es hinwachsen? Ne? Also, das heißt, Kapital oder das, was der Mensch macht, der frisst sozusagen den Planeten auf. Weil wenn er sich immer mehr vermehrt und immer größer wird und immer mehr Produkte erschafft, ist nicht die Lösung. Deswegen, die Grundaussagen sind völlig in Ordnung, gar keine Frage. Wie es halt vollzogen wird und wie es halt vor allen Dingen medial genutzt wird, ist für mich halt eben problematisch, weil es halt eben so diese Hausfrauenkunst erweitert und viele Hausfrauen und Pädagogen oder Pädagoginnen das dann als Vorbild feiern, ne? Weil das natürlich in die gleiche Richtung schlägt wie deren mentale oder geistige Haltung. Ich bin da auch mental und auch geistig in der ähnlichen Richtung, ich sehe das ähnlich, aber wie es passiert, finde ich langweilig, ne? Also ich finde die Ästhetik und die Darstellung noch mehr Kommunikation durch eine bildhafte Darstellung sehe ich nicht als Lösung. Und Stylewriting, wenn du das wild und illegal vollziehst, ist schon die Aussage. Es gibt Marshall McLuhan, das ist ein Soziologe aus den USA, der gesagt hat, die Tat ist schon die Aussage. Also ich muss nicht noch eine Aussage hinzufügen, um das Ganze dann besonders toll zu machen, weil dann wird es wieder werblich. Es geht nicht ums Werben, weil sonst, wenn wir weiterhin noch mehr Werbung, 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 heizen wir den ganzen Scheiß noch mehr an. Also im Grunde genommen geht es tatsächlich etwas zu schaffen, was etwas mit dir zu tun hat, was persönlich einen persönlichen Ausdruck darstellt und was nicht unbedingt verkaufen muss. Das ist die Grundidee dahinter.
Das ist ein perfekter Übergang für meinen vierten Punkt, und zwar die Kommerzialisierung und der Übergang zum Design, da Graffiti früher eine Subkultur war und nicht angesehen war in vielen Bereichen, frage ich mich, wie du es geschafft hast, deine Kunst zu kommerzialisieren, da du ja auch schon sehr früh begonnen hast.
Ja, tatsächlich habe ich auch früh schon Ausstellungen mitgemacht, aber tatsächlich habe ich nicht geschafft, das wirklich gut zu kommerzialisieren. Sonst würde ich natürlich in einem anderen Licht erscheinen. Aber darum geht es gar nicht, ne? Also, um mal auch auf den Begriff Subkultur zurückzukommen, für mich gibt es den Begriff Subkultur gar nicht, ne? Weil er diskreditiert eigentlich, ne? Subkultur heißt, da ist eine Kultur, die ist weiter unten und dann gibt es die Hochkultur, die ist weiter oben. Die dann meinetwegen aus musealen Beständen und schützenswerten Musiken dasteht, während Graffiti keine Wertigkeit haben darf. Ne? Also das, für mich gibt es weder Subkultur noch Hochkultur. Hochkultur in dem Fall nur, weil da hohe Subventionen reinfließen. Ja? Ich muss aber von dem leben, wie ich das mache. Also ich bekomme ja keine Förderung. Ne? Und eine Kommerzialisierung halte ich immer für eine Problematik, schon damals auch. Ich bin jetzt nicht jemand, der besonders erfolgreich da drin war. Würde ich da jetzt sehr erfolgreich agieren, würde ich in Deutschland wieder zu einem Unternehmen werden. Also müsste ich wieder ein klassisches Unternehmerbild darstellen und auf so eine Scheiße habe ich gar keinen Bock. Also ich möchte jetzt nicht ein Unternehmen sein mit 20 Mitarbeitern oder 50 Mitarbeitern und Produkte rausscheißen, nur um überleben zu können. Das war nicht die Idee dahinter. Und das ist eine Diskrepanz natürlich, ne? Aber in dem Moment, in dem ich natürlich von etwas leben will und ich lebe viel von dem, was ich sozusagen auch finde, für mich gibt es den Begriff Müll auch gar nicht, weil, guck mal, wenn du jetzt hier guckst, fast alles hier ist vom Müll. Ne? Auch der Boden, das war von der Messe zum Beispiel, das habe ich vom Messebauer geschenkt bekommen, das waren 3 € Paletten Laminat, hochwertiges Laminat, was normalerweise auf den Müll geflogen wäre. Oder diese Tische hier, das ist alles Messebau. Ja, also
Ja.
ich muss nicht etwas erwirtschaften, weil es ist ja schon alles da. Ich muss es nur nutzen. Ne? Und ich muss es einfach anders denken. Und das ist das Interessante. In dem Moment, in dem ich alles einfach nur tausche oder zu einem Produkt mache, endet das hier nicht, sondern es wird immer mehr. Und ich habe jetzt angefangen mit Fion Ferreira, heißt der. Der hat ein Patent entworfen oder entwickelt, wie man Mikroplastik aus Wasser filtern kann. Und mit dem habe ich Kontakt aufgenommen. Jetzt machen wir ein Projekt halt eben mit T-Shirts für ein Crowdfunding. Klar, da geht es jetzt auch wieder um Kommerzialisierung. Aber dahinter steckt eine gute Idee. Ja, also der reine Konsum, den sehe ich einfach nicht mehr, weil das ist, ja, es ist obsolet. Also ich muss mich nicht mit irgendwas die ganze Zeit schmücken, um als besserer Mensch dazustehen. Das interessiert mich nicht. Ich brauche keine Rolex, ich brauche keinen Porsche. Ja, also was soll ich mit dem Scheiß? Ja, das ist ja, wichtig sind ja soziales Miteinander. Finde ich viel wichtiger, Sachen zu fördern oder Leute einfach zu fördern, wo man miteinander agiert, wo man die Welt einfach verbessert. Und das ist viel wichtiger als Luxus und auch viel wichtiger als Konsum. Ganz klar.
In dem Kontext, dass Graffiti, du sagst früher, Graffiti war, ist gar keine Subkultur.
Nee, es ist Kultur.
Genau.
Es ist Kultur.
Ich habe recherchiert, dass du bereits für Großkonzerne wie Coca-Cola, Red Bull oder Mercedes-Benz gearbeitet hast. Und da wollte ich dich mal fragen, wie fühlt es sich an, dass das Graffiti bei so großen Konzernen schon angekommen ist?
Ja, du, das ist natürlich auch eine Frage der Nutzbarkeit. Und ja, ich bin natürlich kein Fan von Rüstungskonzernen. Und natürlich ist Mercedes-Benz leider auch nicht ganz sauber, was das angeht. Ne? Also du hast halt überall Konzernstrukturen, die auch negative Sachen produzieren, die ich nicht gutheißen kann, für die ich auch gar nicht arbeiten wollen würde. Das ist ein Problem, ja, ganz klar. Also da bin ich auch nicht happy drüber. Die schmücken sich natürlich auch mit diesem Klischee. Ich hatte auch einen Rechtsstreit mit Smart, die ja auch zu Daimler gehören. Die haben einfach ein Werk aus dem öffentlichen Raum als Background genutzt, haben den Smart da vorgestellt und haben gesagt, super, tolles Auto und hurra, hurra. Und da stand noch nebendran auch noch Bomber.de. Also da kann man doch mal anfragen. Es gibt natürlich Nutzungsrechte und die gibt es natürlich eigentlich auch für wilde Arbeiten. Ganz klar, ne? Weil, wie sagt man so schön, Strafrecht berührt Urheberrecht nicht. Ja, das sind zwei Rechtsbereiche, die sich nicht berühren, witzigerweise. Aber du hast völlig recht, ja, es fühlt sich komisch an, für Konzerne zu arbeiten, aber Konzerne brauchen Kultur, weil die wollen nur ihr Produkt verkaufen und sind eigentlich leerer Inhalt. Ja, die verkaufen ja eine Geschichte. Und was wäre Nike ohne Geschichte, ohne, was wäre Red Bull ohne eine Geschichte, ohne diese Kultur dahinter? Ne? Also die pfropfen sich immer auf den kulturellen Bereich auf. Und Kultur heißt ja im Grunde genommen pflegen. Das heißt, du hast eine regionale Pflege, du hast eine regionale Aussage oder eine weltweite Community und da pfropfen sich diese Konzerne drauf. Die wären aber ohne diese Geschichten langweilig. Das wäre einfach nur Produktkauf und Verkauf, das wäre einfach nur Hard-Selling. Deswegen muss das emotionalisiert werden und deswegen brauchen die eine Story.
Ja, total.
Ja.
Ja. Gibt es für dich einen Konflikt zwischen den Werten der Szene und der, ich sag mal, professionellen Designerarbeit, die dann meist kommerzialisiert ist?
Du, die meisten, die wild agieren, haben ja irgendeinen Job. So. Da gibt es viele, die im Gestalterischen tätig sind. Klar, also es gibt sogar Autodesigner und so weiter, einige, bei Audi zum Beispiel auch, habe ich Kontakt zu. Die Leute leben gut auch, ne? Das ist ja auch okay. Ja, es gibt halt, klar, es gibt, das ist wie so ein bisschen wie, weiß nicht, hast du Fight Club gesehen, den Film?
Ja, klar.
Ja, und dann, das ist wie so eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich sozusagen kennt und auch weiterempfiehlt unter der Hand. Und dann hast du eine Fassade nach außen hin, eine gut bürgerliche Fassade, die du dann erfüllst. Und das gibt es ständig. Es gibt unglaublich viele Sprüher, die eine klassische gut bürgerliche Fassade darstellen, aber hinten dran wild Bomben gehen. Ohne Ende. Auch im Immobilienbereich. Ich kenne einen Chef der größten Immobiliengesellschaft hier in Deutschland, der geht Bomben. Ja, das ist ein wilder Style-Writer, ne? Das ist kein Witz. Und die Leute kennen sich, ne? Oder man lernt sich halt eben dadurch auch kennen. Ne? Das ist witzig, weil es verknüpft halt eben ohne diese Idee des Konsumverhaltens oder Kapitalvermehrens, sondern es ist nur eine Interessengemeinschaft, die sich über dieses wilde Style-Writing verknüpft. Ne? Also über die Form der Buchstaben, über die Innovation, die dahinter passiert. Und da geht es nicht um Kapital.
Und gibt es da auch Kritik von anderen Seiten oder ich sag mal
Nur von.
Shitstorms, die dann kommen, wenn man dann mediale Präsenz bekommt beim
Eigentlich nicht. Also es gibt Shitstorms, ja, hatte ich auch einen. Der kam erstaunlicherweise aus einer Seite, wo ich es nicht erwartet hätte. Da ging es um Hip-Hop und um die Realness und so weiter. Und das sind meistens Leute, die ihr Ego füttern wollen und dann nochmal sozusagen eine Belohnung haben wollen, nach Jahrzehnten, wo sie mal was gemacht haben, auch nochmal strahlen wollen. Aber das, also ich habe nur einen einzigen Shitstorm erlebt, das war von einer Person und es war lächerlich. Aber im Großen und Ganzen, klar, es gibt Leute, die über Profis lachen sozusagen, die sagen, nur das wilde Style-Writing ist das echte. Dem würde ich tatsächlich widersprechen, weil das eine nicht ohne das andere. Ne? Also die beiden Punkte berühren sich ja. Ne? Die sind verknüpft und die gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Ne?
Findest du, dass kommerzielles Graffiti noch authentisch ist?
Kommt auf den Kontext an. Also es gibt Sachen, die ich nicht mehr für gut heiße, wo es wirklich schon so abstrahiert wird. Zum Beispiel jetzt diese Ultrabewegungen, die malen ja große Fassaden, die sie sich projizieren, die sind dann im Photoshop zusammengeschrubbt und mit schlechter Typo gesetzt. Da wird dann die Sprühdose nur noch als Werkzeug benutzt. Das kann ich nicht mehr als wirkliche Wertung oder als wertige Arbeit akzeptieren. Das ist einfach nur, ja, wie heißt das, Malen nach Zahlen. Ne? Also das kann jeder Depp. Das halte ich nicht mehr für Graffiti, ganz klar. Ne? Es gibt Mural Artworks, wo ich auch sage, okay, es wird grenzwertig und so. Und es gibt Präventivarbeiten, wo ich sage, die unglaubwürdig werden. Ne? Wo es einfach dann darum geht, für Energiekonzerne irgendwie Prävention zu agieren und dann da sich so weit zu verbiegen, dass es wirklich gruselig wird. Also wo dann Sachen gestaltet werden, die man so nie machen würde. Da sage ich dann auch, ja, ist nicht mehr echt, ist nicht mehr Graffiti, ist einfach, ja, wie soll man es nennen, ja, ein Hund, der dressiert wurde sozusagen. Er wurde einfach hier springen für Kapital. Ne? So weit möchte ich mich nicht verbiegen müssen.
Und wie findest du in dem ganzen Wirrwarr von zwischen Kommerzialisierung und dann Street Art, wie findest du die Balance zwischen Auftrag und künstlerischer Freiheit?
Künstlerische Freiheit ist eine Illusion, meiner Meinung nach, vor allen Dingen in Deutschland. Das heißt ja immer so, ja, hier, du kannst ja machen, was du willst, und du kannst in den Tag hineinleben. Das sind ja Klischeebilder, die da vorherrschen. Ne? In Deutschland ist ja, der Künstler, das, was als Künstler gesehen wird, sind entweder verschrobene Leute oder halt arme Existenzen. Ne? Also du hast ja auch diesen Spruch des brotlosen Künstlers. Ne? Das ist ja ein Spruch, der in Deutschland vorherrscht. Mach doch was Sinnvolles, nicht so eine brotlose Kunst. Ne? Das ist ein Riesenwort, was im Raum steht. Und das Bild dazu ist der arme Poet von Karl Spitzweg. Es hängt im Städel zufälligerweise auch. Und das ist das Bild des Künstlers in Deutschland. Und das ist ein Riesenproblem, weil das darf keine Wertigkeit haben oder es ist einfach nur verschrobener Blödsinn, der nur in geschützten Räumen funktioniert. Und da den Weg zu finden, das war nicht so einfach, weil ich muss natürlich auch Sachen abwägen und sagen, ist das wirklich noch passend für mich? Aber Klar habe ich da auch schon Sachen gemacht, hinter denen ich nicht mehr stehen kann. Aber ich mache zum Beispiel sowas, was jetzt da hinter dir hängt auch. Das weiße T-Shirt zum Beispiel, das war jetzt für Inside Hotel. Das hat der gesamte Staff bekommen, die gesamten Angestellten. Da ging es immer um eine regionale Präsenz und dann habe ich halt einfach einen Frankfurt-Style gemacht, der auch gleichzeitig ein Bembel ist. Ne? Und dann, die haben für jeden Ort sozusagen, wo sie stattfinden, immer eine Ästhetik, die regional repräsentiert. Und das, sowas mache ich gerne. Ne? Ich bin einfach Freund von regionalen Sachen, auch regionales Marketing finde ich super, wenn es authentisch ist und authentisch bleiben darf. Ne? Es darf sich nicht zu sehr verbiegen und mittlerweile hast du ja hier, ich war mit Resten meiner alten Agentur, die hießen Bembel oder heißen Bembel in Frankfurt. Wir haben da ganz früh angefangen, diese Bembel-Ästhetik zu propagieren. Und es ist mittlerweile ausgeartet. Du kriegst da jeden Scheiß als Schlüsselanhänger und. Du siehst den Mist überall. Ne? Das wird dann einfach irgendwann unglaubwürdig. Und klar, man muss nicht alles mitnehmen. Und Geld ist eben nicht alles. Ne? Also klar, das Geld ist nicht unwichtig. Aber das vorrangige Ziel war nicht Kapital erwirtschaften, sondern A, sich selber treu bleiben und B, von dem leben zu können, was man da macht. Und das funktioniert. Aber das war natürlich ein langer Weg. Ne? Daher kommt ja der Begriff Leidenschaft. Von der Passion, ne? Sozusagen. Man hat eine Passion für etwas und dann sollte man gucken, dass man auch möglichst echt und authentisch dahinter stehen bleibt und nicht einfach sich verbiegt, nur um dem Kapital zu dienen. Ne?
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Zum Abschluss hätte ich noch ein paar Fragen für dich. Und zwar, was würdest du den jungen Gestalterinnen oder Taggern heute mitgeben?
Was würde ich denn mitgeben? Ja, gute Frage. Also für mich ist Tagging oder auch Stylewriting auch eine Form der Gestaltung, ganz klar. Und denen möchte ich gar nichts mitgeben eigentlich, weil die werden ihren Weg so oder so gehen und der wird mit Sicherheit anders als meiner werden. Interessant wird der Bildungssektor, der wird sich komplett verändern müssen, weil nichts mehr dann so bleiben wird. Ne? Also das ist schon mal klar. Ne? Und im Grunde genommen interessanter wäre eigentlich, Gestaltern zu zeigen, okay, bleibt einfach bei den Wurzeln, bleibt bei dem, woran das Herz hängt sozusagen. Und das ist das Entscheidende, nicht das Kapital dahinter. Ne? Und viele, die es nicht geschafft haben, sind in die Bildung gegangen. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen, das ist dann der letzte Rettungsanker für viele. Ne? Wenn die halt nicht mit ihrem Verkauf oder mit sich selbst verkaufen, sozusagen, mit dem, was sie da produzieren, überleben können, gehen die meisten in die Bildung. Ne? Der Staat ist hier in Deutschland der Retter überhaupt für alles. Förderungskultur hoch 10, ne? Staatsangestellte und so weiter. Das wird aber irgendwann nicht mehr funktionieren. Bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir in einem internationalen Kontext überleben wollen, wird das nicht mehr funktionieren.
Und ich hätte noch eine Frage zum Abschluss, die mich als Gestalter besonders interessiert. Wie kann man Graffiti heutzutage verstehen? Ist es Design, Kunst oder ist es etwas Drittes?
Das ist sowohl als auch. Ne? Also das ist ja ein großer Bereich. Es ist ja auch ein soziales Miteinander, es ist auch Protest, es ist auch Frust, es ist auch ein Sport. Also es berührt in alle Bereiche mit rein, weil es ist einfach größer als nur das Wort. Ne? Das Wort reicht nicht aus, um das zu beschreiben, was da stattfindet. Weil das sind ja Menschen, die dahinter stehen, die das vollziehen. Und jeder, der damit agiert, hat ja seinen eigenen Lebensweg. Ne? Und das ist erstaunlich, wie unterschiedlich die sind. Aber alle eins, dass sie alle in der Gestaltung tätig sind und auch entweder illustrativ sind oder designtechnisch agieren. Aber das sind auch wieder nur Einteilungsstrukturen für Gestaltung. Ne? Alles ist Gestaltung. Und selbst Politik ist Gestaltung. Weil es ist auch Design. Es ist Design der Community.
Ja, total. An sich hast du da total recht. Und bei mir im Studiengang wird auch oft gelehrt, Gestaltung kann vieles sein.
Ja.
Deswegen kommt ja auch der Spruch, Gestaltung ist unsichtbar.
Ja.
Gestaltung kann man nicht beschreiben, sondern es
Genau.
kann in jedem Bereich des Lebens vorkommen.
Genau, ja, genau. Also, guck mal, Architektur ist auch Gestaltung. Es ist im Grunde genommen, Gestalter oder Architekten haben ja auch den Künstlerstatus. Voll geil, ne? Also witzig, ne? Und klar, Design ist oder Gestaltung ist unsichtbar. Es ist aber immer da und es ist immer menschgemacht. Ne? Während die Natur ja auch eine Gestaltungsform ist und du siehst immer gerade Linie, menschgemacht, sehr unruhig, sehr dreckig, natürliche Gestaltung. Ne? Diese beiden Komponenten widersprechen sich oftmals und ja, das ist ein witziger Aspekt, finde ich. Ne? Und deswegen, ich finde es bedenklich, wie viel Plastik überall auftaucht und wie Plastik sich vermehrt hat. Und deswegen, finde ich es einfach wichtig, da Alternativen, zu generieren, wie wir das, A, wieder aus dem Kreislauf rauskriegen und einfach, einen anderen Kreislauf, bedienen. Und ich denke, das ist die Aufgabe der Zukunft für die Gestalter, da Lösungen zu finden, dass Produkte einfach sich in den Kreislauf einbinden, also in den natürlichen Kreislauf und nicht ja, außen vor stehen sozusagen, ne? Weil Mikroplastik ist kein Spaß, das ist richtig scheiße.
Ja, total. In der Architektur gibt es ja auch viele positive Beispiele, wie Bau, Materialien, Bauschutt wiederverwendet wird, um neue Häuser zu bauen. Erstens. Oder dass alte Industriegebäude umgestaltet werden zu Wohnungen.
Genau. Ja, also da hast du auch wieder Rechtsbereiche, was ja auch Gestaltung ist letztendlich. Ist ja Gestaltung des sozialen Miteinanders. Aber da muss oder da darf die Exekutive und die Judikative, die dürfen schneller agieren jetzt und einfach Sachen, sowas wie Leerstände, Millionen Quadratmeter Hallen und Gewerberäume stehen leer, während es überall im Wohnungsmarkt überall die Leute suchen nach Raum. Und kriegen keinen. Und da hast du auf der Gegenseite so viel Leerstand, weil der steuerlich gefördert wird. Das heißt, Leerstand lohnt sich. Und das darf einfach nicht sein. Ja, das ist irre. Das geht nicht. Also da muss der Staat oder da muss die Judikative und die Exekutive einfach anders vorgehen und sagen, okay, wenn das Zeug nach mehreren Jahren oder Monaten nicht vermietet ist, dann müsst ihr eine Strafe zahlen oder ihr kriegt keine Steuererleichterung mehr oder was auch immer. Aber so geht das nicht.
Ja, total, da gibt es ja auch super viele spannende Dokus dazu.
Ja, aber die ändern ja nichts. Was ja passieren muss, ist, dass die Verwaltung aktiv wird. Also
Ja, genau.
dass die Verwaltung einerseits aktiv wird und sagt, okay, wir unterbinden das und die Exekutive sagt, okay, wir ahnden das. Aber dann heißt es wieder, ja, wir brauchen mehr Personal und das kostet mehr Geld. Glaube ich nicht, weil es gibt einen riesen Verwaltungsapparat, den wir haben und es gibt 30% Leerstand bei den Leuten. Ne? Das heißt, oder was heißt Leerstand, sondern Krankenstand. 30% Krankenstand, damit kannst du kein Unternehmen mehr führen. Da muss auch was passieren. Also es gibt eine Menge Baustellen hier in dem Land.
Also kann man eigentlich zusammenfassen, Graffiti ist auch ein Teil, der sich eingliedert, um die Welt nachhaltiger zu gestalten
Auch,
und
aber nicht nur.
die Welt auch politisch zu beeinflussen.
Ja klar, das ist ja ein Statement. Also in dem Moment, in dem ich jetzt etwas im öffentlichen Raum vollziehe, ist das ja schon ein Statement. Ne? Ich bin nicht d'accord mit dem Zustand sozusagen, ist die Aussage dahinter. Ne? Und ich ändere das sozusagen selber. Es ist also ein kultureller Bestandteil. Immer von mir gibt es Arbeiten, die sind auch Auftragsarbeiten, die sind schon über 30 Jahre alt. Also die sind von 94, 95, die sind immer noch da. Die haben aber keinen kulturellen Wert, komischerweise. Wohingegen jedes Gebäude, was ein gewisses Alter erreicht, sofort unter Denkmalschutz steht. Aber diese Sachen haben einfach keine Wertigkeit, erstaunlicherweise. Obwohl die schon so lange existieren. Also da muss sich auch politisch eine Menge verändern auch.
Ja,
Deswegen
total.
hatten wir ja den Verein gegründet. Aber es gibt Sachen, die dürfen nicht sein. Auch in Deutschland nicht.
Ja, cool. Ich werde dann damit einen Abschluss finden für den Podcast und dann würde ich mich nochmal bedanken für das spannende Gespräch.
Gerne.
Und hoffe, dass der Podcast bei der Ausstellung cool wird.
Ja, bin ich mal gespannt. Also ich drücke dir die Daumen und viel Erfolg euch allen, ne?
Dankeschön.